Wir sind im Abschluss von der Serie über den Kolosserbrief. Es ist der 5. Sonntag. Und um euer Gedächtnis ein bisschen wachrütteln, was so alles war, so Schnellzug. Erster Teil war die erhabene Position von Jesus. Also Jesus über allem. Und wir haben da vorne so ein cooles Podest gehabt mit dem ersten Platz. Und es ist darum gegangen, einfach uns nochmal zu überlegen, wenn wir Jesus wirklich in jedem Bereich von unserem Leben den ersten Platz geben, ist er der Erhabene auch in unserem Leben, in unserer Church. Das sind so Themen, die wir angeschaut haben. Der zweite Teil war, verwurzelt sie im Glauben. Also wie stark sind unsere Wurzeln in dem Glauben, den wir haben. Ganz ein spannendes Thema auch, das wir hatten. Der dritte Teil war, das neue Leben, das wir haben in Jesus, wie ein neues Kleid anlegen. Und wir hatten eine Waschmaschine hier auf der Bühne, wo es darum geht, einfach auch uns immer wieder reinigen zu lassen, einfach immer wieder dürfen reingewaschen werden, wenn es mal nicht so klappt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und der Dani hat letzte Woche darüber geredet, wie wir als Christen miteinander sollen umgehen. Also, ganz spannende Themen. Ihr könnt übrigens alle zusammen noch hören oder auch noch schauen. Auf der Homepage unten links hat es so ein Feld, wo ihr könnt anklicken. Da haben wir alle Videopredigten, die ihr könnt nachschauen könnt. Jetzt Abschluss von dieser Serie. Der Paulus macht, finde ich, einen genialen Abschluss, wo es darum geht, dass er Christen nochmal motivieren will, ihren Glauben im Alltag wirklich zu leben. Und das ist ja der grösste Challenge, wo wir immer wieder drin sind. Wie leben wir unseren Alltag im Glauben? Da gibt es eine Kernaussage im Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 17. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Also alles, was wir machen, soll zeigen, dass Jesus unser Herr ist. Das heisst, wenn man uns anschaut, dann sollen wir sehen, an dem, was wir machen, an dem, wie wir reden, sollen wir sehen, Jesus ist Herr im Leben von dem Mensch. Das ist die Aussage, die da drin steht. Und ich habe eine Frage. Was bedeutet das für dich, wenn du das so hörst? Im Alltag Christ sein. Das christliche Leben ist ja nicht nur jetzt am Sonntag, oder? Da hocken, Worship machen, Hände heben, schöne Gemeinschaft haben, sondern das christliche Leben findet zur Hauptsache außerhalb von dieser Halle statt. Nämlich dort, wo du schaffst, dort, wo du wohnst, mit den Menschen, wo du zusammen bist. Wenn du in einem Club bist oder wenn du unterwegs bist im Straßenverkehr oder wo auch immer, in der Bahn, beim Posten, da findet ja auch das christliche Leben statt, oder? Und die Frage, die wir heute anschauen wollen, was bedeutet das für dich? Oder was ist das, was in deinem Leben zeigt, in all diesen Situationen, Jesus ist der Herr im Leben von dieser Person? Wenn man dich anschauen tut oder wenn man mich beobachten tut, was sieht man denn da? Und der Paulus gibt drei ganz starke Alltagstipps für ein wirklich kraftvolles Leben als Christ. Und das ist nicht abschliessend, aber es ist interessant, dass er das der Kolosser sagt. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, hey, das ist so knackig und das ist so gut, auch wenn wir das in unserem Leben nehmen können. Die drei Alltagstipps, die Paulus, der Kolosser, gibt. Und vielleicht ist die Predigt heute ja auch ein bisschen dazu da, dass du sagst, hey, ich will mir vielleicht auch die ein oder andere Gewohnheit neu aneignen. Das heißt, ich will so ein bisschen geistliche Gewohnheiten neu in meinem Leben ein bisschen kultivieren und vielleicht inspiriert von diesen Punkten, wo da der Paulus sagt. Also der erste Alltagstipp, den wir haben, heisst, lass dich nicht vom Gebet abbringen. Kolosser 4, Vers 2. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Also, lass dich nicht vom Gebet abbringen. Wieso sagt er abbringen? Er sagt ja nicht, vergesst nicht zu beten, sondern er sagt, lass dich nicht vom Gebet abbringen. Das heisst, vom Gebet, man kann nur jemanden vom Gebet abbringen, wenn du mal ursprünglich hätte wollen beten. Und jetzt machst du irgendetwas, dass er eben das nicht macht, und dann hast du ihn von dem abgebracht, oder? Und er sagt also ganz klar, hey, lass dich nicht vom Gebet abbringen. Wir müssen einfach wissen, das Gebet ist das Herzstück, das wir haben in unserer Gottesbeziehung, das Herzstück. Und der Teufel hat eine Mission, dich genau von dem abzuhalten oder dich vom Gebet abbringen zu lassen. Das ist mal eine Aussage, die wir einfach über dem Thema sehen müssen. Es sind geistliche Mächte, die da drin sind. Da ist ein allmächtiger Gott, der sich mit dir connecten will, mit dir verbinden will. Und da ist eine Macht von der Finsternis, die genau das verhindern will. Also dich will abbringen von dem Gebet. Also, wie kennst du das? Du hast dir vorgenommen, ich will mehr beten. Wir reden ja öfter über das Gebet. Dann sind irgendwie, bist du mal rausgelaufen und sagst, hey, von jetzt an will ich vor jeder Sitzung, die ich habe, oder vor jeder schweren Aufgabe, oder jeden Morgen, ich will gerne beten, ich will vor dem Einschlafen beten, ich will mir die Zeit nehmen. Und irgendwie klappt es nicht, oder? Irgendwie klappt es nicht. Warum klappt das nicht? Die geistliche Dimension dahinter habe ich kurz erklärt, aber jetzt kommen so menschliche Sachen, oder? Warum klappt das nicht, dass wir regelmäßiger, viel mehr regelmäßiger beten tun? Du und ich. Du mich da voll mit einschliessen, oder? Wieso klappt das nicht? Und ich wage jetzt 3 Behauptungen aufzustellen. Warum Menschen wie du und ich nicht regelmäßig oder viel zu wenig regelmäßig beten tun? Und das hat Parallelen zu den Zahnseiten. Wer von euch hat alles Zahnseiten daheim? Okay. Komm, wer braucht es regelmäßig? Ich habe so eine nette Dentalhygienikerin, oder? Und ich weiss auch nicht, die erste Viertelstunde redet sie mit mir über das Zahnseideln. Wieso machst du es nicht? Was kann ich machen, dass es du regelmäßiger machst? Und sie sagt, ja, lüg mir jeden Morgen an oder irgendetwas. Mach doch. Oder? Also, es ist ein bisschen schwierig und ich muss sagen, ich tue regelmäßig Zahnseideln, und zwar die 3 Tage vor der nächsten DH. Die 3, also wirklich. Das mache ich regelmäßig, oder? Dann denke ich, dann merkt sie es, aber. Also, das Betten hat Parallelen mit dem Zahnseideln. Oder Gründe, warum dass wir nicht Zahnseideln, sind eigentlich exakt die gleichen, warum wir nicht regelmäßig betten. Exakt die gleichen Gründe. Das ist spannend, oder? Aber ich will zuerst noch etwas über das Zahnseideln sagen. Also, das habe ich gelernt. Zahnseideln, es geht ja nicht nur um die Sauberkeit der Zähne, sondern da können irgendwie noch Entzündungen entstehen, im Zahnfleisch, wenn man das nicht regelmäßig macht. Und die Entzündungen, die haben riesen Einfluss auf dein ganze Leben. Also nicht nur auf die Zähne, oder? Sie hat mir das gesagt, ich habe ihr das nicht geglaubt und ich bin das nachschauen und ich muss ihr Recht geben. Laut Internet ist es so. Also wenn du so Entzündungen hast an den Zähnen, dann erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Es kann entzündliche Prozesse in deiner ganzen Blutbahn hervorrufen. Es verschlechtert den Blutzuckerspiegel, vor allem für Leute, die an Diabetes leiden, ist das keine gute Nachricht. Es kann eine Verschlechterung von bestehenden Lungenkrankheiten mit sich bringen. Es erhöht das Risiko für entzündliche Gelenkserkrankungen. Und jetzt kommt es, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer. Wenn du es lange nicht machst, vergiss es automatisch. Das ist, versteht ihr? Du kannst nichts mehr dafür. Also gut, das mit der Alzheimer, das hat mich erschreckt. Ich habe mir überlegt, was habe ich denn für Ausreden, warum ich nicht Zahnseide brauche. Also vor allem rückwirkend, warum ich Zahnseide im letzten Halbjahr oder Jahr nicht regelmäßig gebraucht habe. Grund Nummer 1, ich habe einfach keine Zeit. Am Abend schlichtweg bin ich zu müde und am Morgen schlichtweg habe ich es gehetzt. Geht nicht, oder? Der zweite Grund ist, da steht zwar alles da, das hat sie mir gesagt, aber ich glaube das nicht wirklich. Ich glaube nicht wirklich, dass es so einen Einfluss hat, wenn ich das nicht mache. Dass es, oder so viel mehr wir bringen, wenn ich regelmäßig wieder, oder? Das Gesicht verziehe von Schiegel und, nein, glaube ich nicht, dass es so viel ausmacht. Und der dritte Grund ist, ich habe schon x-mal mir probiert anzugewöhnen und es ist immer wieder runtergegangen. Manchmal so kurz nach, sagst du, okay, komm, ich mach's, oder? Gehe extra neue Zahnseide kaufen, wunderschöne oder so, die beste, was es gibt. Und dann, ja. Mach ich es nicht. Also, und ich sage jetzt, das sind genau die 3 Gründe, warum Christen nicht regelmäßig beten. Punkt Nummer 1, Zeitmangel oder Hektik vom Alltag. Das Gebet hat eine Eigenschaft, es lässt sich sehr gut verschieben. Wenn du sagst, hey, ich kann heute Morgen beten, aber ich habe jetzt keine Zeit, dann kannst du sagen, okay, das kann ich mache später, oder? Und wir haben ja ganz viele Sachen, die wir machen. Wir haben zwischen dem Job, Familie, Verpflichtungen, Verpflichtungen, die wir machen müssen, Verpflichtungen, die wir uns selber geben, zum Beispiel Nachrichten lesen, swipen auf Instagram oder was auch immer so. Einfach alles, was man irgendwie denkt, ist auch noch wichtig. Das Gebet ist sehr flexibel. Du kannst einfach sagen, okay, ich mache später, oder? Du kannst aufstehen und sagen, okay, ich fange jetzt an heute Morgen, ich bete heute Morgen, dann nimmst du das Handy für und sagst, ich lese zuerst Nachrichten. Das geht. Das Gebet lässt sich verschieben. Und es fällt uns, glaube ich, darum so schwer, regelmäßig zu beten, weil wir eben das verschieben können. In dieser Hektik, in allem, was wir machen, in unserem ganzen Stress innen, oder? Und die Bibel sagt ja, wenn das Gebet ist so etwas, wenn du zwischendurch Zeit finden tust. Also wenn es dir einfach mal langweilig ist oder wenn der Akku leer ist beim Handy, dann überleg dir doch, ob du beten willst. Steht das so in der Bibel? Nicht ganz, oder? Wirklich nicht ganz. Aber ich merke, wir Christen leben nach dem. Die Bibel redet etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, hey, egal wie viel das du zu tun hast, egal was du, wie dein Terminkalender aussieht, egal wie fest dich interessiert, was jetzt passiert ist und wenn du noch so willst, Nachrichten lesen oder Netflix, unbedingt die nächsten 3 Folgen auch noch musst schauen, heute Abend. Egal. Hör nicht auf mit dem Betten. Gib dem Betten Priorität, das sagt die Bibel. Egal was los ist in unserem ganzen Tumult von unserem Tag, mit allen Wünschen und Sehnsüchten, die wir haben, Betten Priorität Nummer 1 in all dem hinein. Und sehr ein gutes Beispiel war Jesus selber gewesen. Egal was auf ihn gewartet hat. Wir sehen sogar die Beispiele, die beschrieben werden, explizit beschrieben werden, wie er sich rausgenommen hat zum Betten, ist immer in einem absolut vollpackten Tag gewesen. Wo alle etwas von ihm wollten. Wo jeder nach ihm gerufen hat, dann ist Jesus angegangen und gesagt, Leute, jetzt zuerst beten. Markus 1, Vers 35 steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Das ist ein Zusammenhang, wo so viel los war, dass sie ihn sind suchen. Und wo sie sogar ihm Vorwürfe gemacht haben und sagen, Jesus, was läuft? Schau mal, all die Leute, die wollen alle etwas von dir und du hockst steht einfach unter einem Olivenbaum und geniessest den Sonnenaufgang, kann ja nicht sein. Aber je mehr los war im Leben von Jesus, umso mehr ist er hingegangen und hat gesagt, ich will beten, ich brauche die Ruhe. Der David zum Beispiel hat auch so ein Morgen-Startritual mit Gott. Psalm 5, Vers 4 sagt der David, Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Er vergleicht das da. Er sagt, meine Gebet ist wie ein Opfer und er tut den Opferdienst ansprechen. Bei den Priestern ist es so gewesen, dass sie früh am Morgen aufgestanden sind und alles zusammen haben müssen richten, alles haben müssen bereitstellen, was sie noch nicht gebraucht haben für den späteren Opferdienst. Also die Bereitschaft, sich ready machen, parat machen für den Tag vom Opfern, das ist ein ganz intensiver Moment gewesen, auch für die Priester, hat am Morgen angefangen mit dem parat machen. Und er sagt, meine Gebete sind genau so. Am Morgen früh mache ich mich im Gebet ready für einen Tag, wo ich Gott will dienen. Ich mache mich am Morgen früh ready für einen Tag, wo ich Gottes Stimme höre, wo ich will, dass er zu mir redet, wo ich will, meine Sachen mit ihm teilen, wo ich will, dass er mir hilft. Am Morgen früh mache ich mich ready für das. Wie der Opferdienst, der vorbereitet wird am Morgen früh. Also die Zeit am Morgen ist ganz etwas Wichtiges. Und ich habe eine einfache Challenge für dich. Ganz wirklich easy. Nimm dir vor, jeden Morgen einfach zuerst zu beten. Mach dich ready für den Tag mit Gott. Geht es dir nicht einfach, oder? Kannst du dir jetzt ansiedeln? Nein. Hey, mach dich am Morgen ready für den Tag. Mach dich parat für einen Tag, wo du Gott willst dienen. Egal, was du machst. Egal, was kommt, was die Leute wollen von dir. Mach dich am Morgen ready im Gebet. Nimm dir die Zeit. Der zweite Grund, warum Menschen nicht regelmäßig zusiedeln oder eben nicht regelmäßig beten, ist, sie unterschätzen eben die Wirkung. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir nicht beten, wir auch in einem gewissen Maß die Wirkung vom Gebet unterschätzen. Effektiv. Sonst würden wir es höchstwahrscheinlich machen. Also wenn, und ich bitte dich jetzt einfach ganz ehrlich in dich herzuschauen. Das ist kein Vorwurf, das ist nichts, aber es geht darum, dass wir auch lernen, unsere Gedanken, unsere Motivation kennen, unsere Ängste, unseren Glauben auch ein bisschen einschätzen können, oder? Also, wenn das Gebet das kraftvollste ist, was du kannst machen überhaupt in deinem Leben, wenn das Gebet das Beste ist für deine Gottesbeziehung, warum hast du heute Morgen dir noch nicht 10 Minuten Zeit genommen zum Beten? Warum nicht? Warum bist du am letzten Church-Gebetsabend nicht dabei gewesen? wenn es so wichtig ist, so kraftvoll ist, für dich, für die Church, für deine Church. Wenn das Gebet so kraftvoll ist und so fest wirkt, warum lässt du so wenig für dich beten? Warum gehst du so wenig zu jemandem an und sagst, hey, bet schnell für mich. Ich habe eine schwierige Situation. Oder bet mit mir zusammen. Oder tu mich schnell segnen für die Aufgabe. Sprich schnell über mein Leben aus, was ich alles von Gott habe, jetzt, dass ich das machen kann. Sprich mir die Autorität zu für das. Sprich heilig aus über mein Leben. Wieso machst du das so wenig? Wenn du weißt, wie viel Kraft da dahinter ist. Oder warum tust du so wenig für andere beten? Wenn jemand da ist und dir etwas sagt und was auch immer, ich nehme mich da voll mit dir, gell? Warum? Warum tust du so wenig angehen und sagen, hey, weißt du was, jetzt beten wir? Ist jetzt zwar gut, was ich dir auch sagen konnte und schön, dass der Gute hat, aber ich habe noch etwas Besseres für dich, jetzt bete ich noch für dich. Warum machen wir das so wenig? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir wirklich die Wirkung unterschätzen. Nicht in die Tiefe rein glauben, das Beste ist, was wir machen können. Beten. Jetzt gibt es ein paar Verse einfach als Ermutigung. Jakobus 5,16 steht, das Gebet hat eine grosse Kraft und ist wirkungsvoll. Eine grosse Kraft und ist wirkungsvoll. Matthäus 11,24. Was ihr im Gebet bitten werdet, wird euch gegeben werden. Psalm 145, Vers 18, steht, der Herr ist nahe all denen, die ihn im Gebet anrufen. Jeremia 33, Vers 3, ruf mich an in der Not, sagt Gott, ich will dir antworten und ich will dir grosse, unfassbare Sachen zeigen, offenbaren. Im Gebet. Psalm 34, 18, die nach dem Willen von Gott leben, die rufen Gott an, die beten. Die nach dem Willen von Gott leben, die beten. Und Gott lässt, Gott befreit, Gott erhört. Das steht da drin. Römer 12, Vers 2. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ob freut euch über unsere Hoffnung, ob Not euch, ob es nicht gut läuft, ob es gut läuft, das spielt gar keine Rolle. Lasst dich nicht vom Gebet abbringen. Also, wenn du das nächste Mal so ein bisschen zurückschaust und denkst, ich bin ja nicht so ein fleissiger Beter, oder das nächste Mal ein Aufruf ist für ein Church-Gebetsmorgen, Abend oder was auch immer, und du sagst, hey, glaube ich daran die Kraft, oder? Glaube ich, dass diese Stunde das Beste ist, was ich in dieser Woche machen kann? Glaube ich, dass die 5 Minuten, 10 Minuten, es geht nicht darum, wie viel das ist, aber am Morgen, wo ich mir nehme, dass die Zeit das Beste ist, was ich machen kann für mich, für meine Nachbarn und für das Reich von Gott? Glaube ich das? Habe ich das Wissen in mir rein, wie viel Power im Gebet ist? Und der dritte Grund, warum man wenig betet, ist wie beim Zahnsiedeln, fehlende Routine und fehlende Disziplin. Es ist wichtig, dass so Sachen wie das Gebet, Sachen, wo wir genau wissen, dass der Teufel da einen Angriffspunkt hat in unserem Leben, dass wir sagen, ich mache jetzt das einfach zu einer Gewohnheit. Ich mache das zu einer Routine. Ich frage mich am Morgen nicht, ist mir danach oder ist mir nicht danach. Habe ich jetzt Zeit oder habe ich keine Zeit? Ich mache es einfach. Ich mache es einfach, jeden Morgen. Eine Routine, ein Teil im festen Tagesablauf hinein. Im Psalm 55, Vers 18, da schreibt der David, wie er in schwierigen Situationen in seinem Leben sich angefangen hat, so gewohnt zu machen, am Morgen zu beten, am Mittag zu beten und am Abend zu beten. Und das ist eine Routine geworden. Und wir sehen, dass der David ein Better war. Wir sehen in der Bibel, dass das etwas war, was sein Leben durchgezogen hat. Zu beten, ob es ihm gut geht oder ob es ihm schlecht geht. Einfach Gott anzubeten, zu Gott zu rufen, Hilfe von Gott zu holen. Hast du gewusst, dass Gott 2 bis 3 Monate, bis etwas, was du machst, zu einer fixen Routine wird, wo du dir nicht mehr jeden Tag überlegst, soll ich es machen oder soll ich es nicht? Es braucht eine ganze Menge an Wiederholungen. Ist ein bisschen unterschiedlich nach Personen und ein bisschen unterschiedlich, um welche Gewohnheit das geht. Sehr lang geht es, wenn du dich angewöhnen, jeden Morgen zu joggen, habe ich gelesen. Schneller angewöhnt hat man sich, jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken. Weil es vermutlich einfacher ist, weil weniger musst du überwinden, oder? Wo du jetzt Gebet einordnest, sonst ein Glas Wasser trinken und joggen, das ist vielleicht jetzt wirklich je nach Person völlig unterschiedlich, oder? Aber gib dir die 3 Monate. Gibst du die 3 Monate, wo du sagst, hey, das ziehe ich jetzt einfach einmal durch. Die 3 Monate, ich mache es, ich stehe am Morgen auf und ich bete die ersten 5-10 Minuten oder ich nehme mir einfach die Zeit raus vor oder nach dem Kaffee spielt überhaupt keine Rolle. Warum machst du das Gebet nicht zu einer festen Gewohnheit? Das musst du dir überlegen. Warum machst du es nicht? Und wie wäre es, wenn du sagen, hey, ab sofort mache ich das Gebet zu einer festen Gewohnheit? Und vielleicht ist das auch etwas, was man als Ehepaar einander kann unterstützen, oder? Wenn der eine zum Morgen kommt, kannst du sagen, ja, du bist aber schnell da, hast schon gebetet. Weißt du? Nein, so sind wir nicht. He? Kolosser 4, Vers 2, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht Gott zu danken. Priorität Nummer 1. Und ich glaube, wenn wir Christen das mal im Sack haben, dann muss sagen, hey, ich bin ein Better. Dann wird unser Leben total anders aussehen. Es geht nicht um festgelegte Gebetszeiten, damit ich mich richtig verstehe, sondern es geht, dass wir in einer ständigen Beziehung mit Gott leben, in einer ständigen Verbindung mit Gott leben. Und darum möchte ich dich ermutigen, entscheide das heute. Fäll den Entscheid und sagst, hey, ich will das Gebet zu einem Bestandteil von meinem Alltag machen, egal wie der Tag aussieht. Ich weiss, viele von uns sind Notfallbetter, oder? Wenn es schlecht geht. Wenn wir krank sind, dann kommen E-Mail, hey, könnt ihr beten? Aber das Gebetsleben, das sollte ein Teil von uns sein, ein fixer Teil von uns. Und ich würde dir sagen, Gott freut sich auf den Moment, wo er sieht, du bist ein regelmäßiger Better. Du suchst regelmäßig die Verbindung und Gott wird dir begegnen da drinnen. Gott wird dein Leben verändern in dem. Und ich wünsche mir einfach, dass wir nochmal so die Entscheidungen fällen, so lebensverändernde Entscheidungen. Das sind auch Entscheidungen, die Kraft haben in der unsichtbaren Welt. Gut, der Tipp 2, jetzt geht es ein bisschen schneller vorwärts. Tipp 2, wo der Paulus gibt, Alltagstipp 2, bis ein starkes Zeugnis für Jesus. Kolosser 4, Vers 3 und 4, betet auch für uns, sagte Paulus, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Wir wissen, der Paulus hat die Leidenschaft, das Evangelium zu verbreiten. Für das ist er hingegangen, für das hat er gelebt, oder? Er hat gesagt, ich will, dass Menschen den lebendigen Gott kennenlernen. Ich will, dass Menschen die lebendige Beziehung mit Jesus hier kommen. Für das ist er gegangen und er sagt, hey, betet für mich. Das heisst, mein Punkt 1, es ist wichtig, dass man füreinander betet. Dass man füreinander betet, dass man sagen können, wir wollen eine Church sein, wo andere können Jesus kennenlernen, wo andere können Gott kennenlernen. Und dass wir das wirklich zu einem Teil von unserem Gebetsleben machen, auch für das zu beten, fix für das zu beten. Und der Paulus bittet aber Kolosser nicht nur, das Anliegen im Gebet mitzutragen, sondern auch selber umzusetzen. Dass es auch selber in den Lifestyle einkommt, vom Evangelium vorstellen, ein Zeugnis sein, ein starkes Zeugnis für Jesus sein. Und jetzt schreibt im Vers 5, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Also sagt, hey, kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit, die ihr habt. Und viele von euch denken jetzt, haben wir doch keine Serie Kairos, oder? Die göttlichen Momente, wo Gott etwas machen will, verpasst nicht die göttlichen Momente. Und das ist ein Aspekt von Zeit nutzen. Wenn Gott einen Moment schenkt, wo du merkst, jetzt ist es dran. Das ist der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt von Zeit nutzen, heisst, meine ganze Zeit nutzen. Also tue ich meinen ganzen Tag nutzen, die 24 Stunden, wenn ich nicht gerade am Pennen bin, oder? Aber die ganze Zeit nutze ich die, um zu sagen, in dieser Zeit will ich ein starkes Zeugnis für Jesus sein. Wenn ich am Morgen zum Hausausgang, wenn ich im Büro ankomme, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich Sitzungen habe, bin ich dann ein starkes Zeugnis? Nutze ich wirklich die Zeit, die ich habe? Und Gott hat dir auch die Zeit an deinem Arbeitsplatz gegeben. Gott hat dir die Zeit gegeben, wo du mit Freunden unterwegs bist, wo du irgendwo im Sportclub bist. Gott hat dir die Zeit gegeben. Nutze ich diese Zeit auch, um ein starkes Zeugnis von Jesus zu sein. Jede Begegnung, jeder Kontakt, jede Aufgabe. Und ich weiss, ein Level, der wird jetzt halb hoch, oder? Aber die Frage ist doch einfach, sieht man bei uns einen Christ oder sieht man keinen Christ? Egal, wo wir sind. Nicht nur am Sonntag. Nachbar sagt, ich glaube, der muss Christ sein, der geht am Sonntagmorgen immer weg. Auch bei Schlechtwetter, sonst könnte er ein Golfer sein. Aber sonst, oder? Er macht es auch beim Regen. Also gut, er ist Höchstwahrscheinlich ist er so einer von diesen Christen, oder? Und ich habe da einen Merksatz für dich. Wir sind ein starkes Zeugnis für Jesus, wenn wir als Christen positiv auffallen. So einfach ist es. Wir sind ein starkes Zeugnis für Jesus, wenn wir als Christen positiv auffallen tun. Wenn wir nur als Christen auffallen, aber nicht positiv, sind wir kein starkes Zeugnis für Jesus. Wenn wir nur positiv auffallen, aber nicht als Christen, sind wir im Fall auch kein starkes Zeugnis für Jesus. Dann sind wir einfach ein guter Mensch. Ein cooler Typ. Das ist mega ein Liebe. Aber wenn wir sagen, hey, wir wollen als Christen auffallen und das soll positiv sein, dann sind wir ein starkes Zeugnis für Jesus. Auffallen, positiv, und wir sind ein starkes Zeugnis für Jesus. Und jetzt habe ich, als ich den Satz geschrieben habe, habe ich mir so ein bisschen zurück überlegt, okay, letzte Woche, wo bin ich überall gewesen, was habe ich überall gemacht? Da habe ich gesagt, bin ich überall auffallen, A, als Christ und B, positiv. Das ist noch spannend. Das musst du mal überlegen, oder? Bin ich als Christ aufgefallen und bin ich positiv aufgefallen? In all dem, was ich gemacht habe, haben die Menschen gesehen, dass der Nati an Jesus glaubt? Haben die Menschen gesehen, dass der Nati mit Jesus unterwegs ist? Es geht nicht darum, dass wir mehr machen im Fall. Es geht vielleicht darum, dass wir Sachen anders machen. Anders dran hingehen. Es geht also nicht darum, wie viel das wir machen, sondern wie wir etwas machen. In dem, was wir machen, wie sieht man aus, wie werden wir wahrgenommen. Matthäus 15, Vers 16 und 5, Vers 15 und 16 steht, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, du bist es Licht. Du musst das nie anzünden am Morgen, sondern du hast es in dir. Jesus in dir ist das Licht in deinem Leben. Lass es du scheinen. Seht ihr das? Oder sagst du, nein, ich will nicht gross auffallen als das Licht, oder? In dieser Dunkelheit. Ich will ja die Menschen nicht blenden, oder weiß ich nicht was, und laufst mit einem Kübel über den Kopf rum. Oder sagst du, nein, da ist das Licht. Das ist das, was mein Leben verändert. Ich glaube an Jesus. Ich habe eine andere Perspektive. Ich gehe anders an Sachen an. Ich reagiere anders auf gewisse Sachen. Weil ich das Licht habe und ich will das Licht scheinen lassen. Lassen wir leben in einer Zeit, wo Christen ganz kritisch betrachtet werden. Kritisch bis negativ betrachtet werden. Von vielen Menschen, oder? Und umso wichtiger ist es, dass wir auf eine gute Art ein Zeugnis sind. Dass wir auf eine gute Art ein starkes Zeugnis für Jesus sind. Dass wir uns das Licht scheinen lassen. Das ist wichtig. Und so die Frage, oder? Wie anziehend ist mein Glaube für andere Menschen? Wie anziehend ist das, was für mich so viel bedeutet, auch für andere Menschen? Sehen Sie es überhaupt? Und darum kommt der dritte Tipp, den der Paulus gibt, der dritte Alltagstipp, und sagt, hey, Weisheit im Umgang mit Menschen, die Gott noch nicht kennt. Viel Weisheit im Umgang mit diesen Menschen. Vers 6 geht es weiter, redet mit jedem Menschen freundlich und alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Das ist ganz eine klare Ansage von Paulus, oder? Hey, schau, wie du mit den anderen redest. Schau, dass es versteht. Schau, dass ihr etwas anfangen mit dem. Das ist eine Aufforderung, bewusst und überlegt zu reden über den Glauben auch mit nicht gläubigen Menschen. Hey, Social Media, ich staune ja immer wieder, wie schnell das da postet und kommentiert wird. Sau schnell. Und der Paulus sagt, hey, wähl deine Worte sorgfältig aus, oder? Und das gilt für das, was wir sagen, das gilt für das, was wir posten, das gilt für alles. Wie reden wir? Wo machen wir mit? Was sagen wir? Wie wirkt das auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Wie wirkt jetzt das, wenn ich das sage? Versteht ihr, die gleiche Wahl kann entweder verletzend oder befreiend sein, das ist so. Und das muss einfach Gedanken machen, wie rede ich mit jemandem, der vielleicht die Erfahrung noch nicht gemacht hat, der vielleicht nicht an dem Punkt steht im Leben. Wie kann ich Menschen wirklich erreichen mit dem Evangelium? Und wir machen uns ja, wenn jemand sich gerade vorstellen für irgendeine Stelle, oder? Er hockt an, er redet mit den Kollegen, er macht weiß ich nicht was. Einfach, ich muss ja das Richtige sagen, oder? Also, die Person, die jetzt wie hockt, oder die zwei, oder wie viel, die müssen einfach denken, ja, ich bin der Richtige. Ich müsst mich nehmen. Und dann übt man das und macht sich Gedanken, was sage ich, wenn er mich das fragt, wenn er mich jenes fragt. Hast du dich auch schon gefragt, wie du sollst reden mit deinem Nachbarn über Jesus? Bist du auch schon mal einen Abend angeguckt? Und hast gesagt, ich mache mir jetzt mal ernsthaft Gedanken. Wenn mein Nachbar mich fragt, was sage ich denn? Was sage ich, was Jesus für mich bedeutet? Wir haben übrigens eine spannende Serie, die wir startet, wo es darum geht, wer ist Jesus für dich? Und das gibt uns nochmal ein neues Bild über die Größe von Jesus und es gibt eine neue Sprache, auch mit anderen Menschen darüber zu reden, wer Jesus für dich ist. Aber mach dir die Gedanken, wie rede ich mit meinem Nachbarn? Nicht, es ist einfach schwierig, mit dem zu reden. Sondern ja, gibt es vielleicht einen Punkt, wo ich auch mit ihm darüber reden kann, wo ich auch ihm zeigen kann, dass ich Christ bin und dass es das Beste ist, was mir im Leben passiert ist? Extrovertierte Menschen sind ja bekanntlich sehr schnell im Reden. Mit der Gefahr, dass sie sich vorgängig wenig Gedanken machen. Schiessen manchmal ein bisschen rein, oder? Ich kenne auch so jemanden. Bam, einfach reinschiessen. Und dann muss ich mir manchmal sagen, Nati, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Hättest du vielleicht vorher müssen überlegen, was jetzt da beim anderen ankommt, wenn du das sagst oder so, oder? Introvertierte Menschen haben es dadurch einfacher, die überlegen sich so lange, bis sie gar nichts mehr sagen. Auch nicht gut. Was ich will sagen ist, wir haben doch alle den Challenge. Wir haben den alle. Wir können uns nicht verstecken hinter unserer Persönlichkeit und sagen, ja, ich bin halt so oder ich bin halt nicht so wie der oder was auch immer, oder? Extrovertierte haben den Challenge, sich wirklich zuerst Gedanken zu machen und zu sagen, hey, was sage ich wirklich? Wie sage ich es? Introvertierte haben den Challenge, das, was sie sich lange überlegt haben, dann auch zu sagen, oder? Aber wir sollen mit Menschen reden über unseren Glauben, über unsere Leidenschaft, über das Evangelium. Und ich glaube, wir können einfach alle viel dazu lernen. Und darum, viele von euch gehen in Small Groups und das ist mega cool. Fangen an, in der Small Group über solche Sachen reden. Ich habe einen Arbeitskollegen oder ich habe die Person, meinen Nachbar. Ich will schon so lange mit ihm über das reden, ich weiß nicht wie. Können wir miteinander mal ein paar Minuten einfach über das austauschen? Es ist so wertvoll, wenn wir einander helfen können, oder? Einfach da drin hinein. Das Thema, wo wir den Kolosserbrief abschliessen, heisst Fit im Alltag oder Alltagstipp für uns als Christen. Mit dem schliesst Paulus den Kolosserbrief ab. Und er gibt uns einfach drei starke Tipps für ein authentisches Leben als Christ. Mir ist der Vers in den Sinn gekommen, 1. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22, wo steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selber betrügen. Also bis ein Täter, bis ein Umsetzer, bis ein ganz praktischer Mensch in dem, was du glaubst. Setz das um, tu das in deinem Alltag anwenden. Bis nicht einfach jemand, der an einer Theorie sich freut, sondern jemand, der sagt, hey, das prägt mein Leben, es verändert meinen Alltag, es verändert mein Handeln. Wenn in der Bibel von guten Werken geredet ist, dann geht es nicht darum, dass wir primär wohltätig sind, es geht darum, dass unsere Werke gut sind. Dass unsere Werke von dem zeugen, das, was wir machen, von dem zeugt, was wir glauben. Wir lesen nicht einfach das Evangelium, wir lesen nicht einfach die Bibel, sondern wir leben die Bibel. Wir leben das Wort von Gott. Wir leben das, was Jesus sagt. Wir leben das Evangelium, es geht um das. Und ich will dir einfach drei Gewohnheiten mitgeben. Und ich will dich ermutigen da drinnen und dass vielleicht dir jetzt einfach ganz klar Gedanken machst und sagst, hey, was könnte eine neue Gewohnheit in meinem Leben sein? Wo könnte ich Steps machen da drinnen für so ein kraftvolles Leben als Christ? Die erste Ermutigung ist ein aktives Gebetsleben. Aktives Gebetsleben. Nicht das Notfallprinzip vom Gebet, nicht das Zufallprinzip vom Gebet, sondern ein aktives, strukturiertes Gebetsleben. Könnte das etwas sein, wo du sagst, hey, das könnte mein Leben nochmal verändern? Ich will das machen. Das Zweite, was ich dich ermutigen will, authentisch deinen Glauben zu leben. Dass du sagst, ich will viel mehr, dass das, was ich den ganzen Tag mache, ein starkes Zeugnis ist für Jesus. In den Gesprächen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, es soll ein starkes Zeugnis sein für Jesus. Und in dem Sinne will ich nicht einfach ein guter Mensch sein, nicht einfach ein cooler Arbeitskollege, sondern ich will sehen, dass sie merken, dass Jesus in mir lebt. Und die dritte Ermutigung ist, will ich ein bisschen mehr anfangen, auf eine gute Art und Weise mit nichtgläubigen Menschen über meinen Glauben zu reden. Oder andersgläubigen Menschen. Viele glauben etwas, oder? Will ich vielleicht für mehr anfangen, wirklich ganz klar über das zu reden? Will ich eine Sprache suchen? Will ich mir die Mühe geben? Will ich das, mir die Zeit nehmen, am Abend anhocken und sagen, hey Mom, will ich mal etwas sagen? Ich überlege mir das, wenn ich es sage. Ich will die Person nicht vor den Kopf stoßen, sondern ich will das Herz öffnen von dieser Person. Wir beten miteinander. Die Band darf führen kommen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, danke dir, dass du wirklich mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir, dass wir dir dürfen nachfolgen, dass wir dir dürfen ähnlich werden. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sind, die jetzt auch gerade im Abschluss von dieser Kolosserbriefserie dürfen Steps machen, dürfen Schritte machen und sagen, hey, da will ich nochmal etwas verändern in meinem Leben. Gerade in diesen praktischen Alltagstipps. Ich bete dafür, dass du jetzt einfach unsere Herzen anrührst über dem, was wir gehört haben. Am heutigen Sonntag über dem, was wir gehört haben in dieser Serie. Und dass du uns einfach aufzeigst und sagst, hey, das sind deine nächsten Steps, die du machen kannst. Da wirst du mir ähnlich kommen. Das macht dein Leben kraftvoller. Da bist du näher mit mir unterwegs. Hilf uns, guten Entscheid fällen, heute Morgen jetzt. In dieser Zeit vom Worship rein. Danke vielmals, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du wirkst in jedem Einzelnen. Amen.